Ja, ich danke herzlich für die Einladung und in den letzten 3-4 Wochen habe ich meinen Vortrag vorbereitet und da hat das Thema mich selber auch nochmal gepackt und ich weiß nicht, ob ich vorher gedacht hätte, dass das Ergebnis so aussieht. Meine Kirche und meine geistliche Heimat, Gedanken zu einem Spannungsfeld. Ich weiß nicht, ist die Kirche, der Sie angehören, auch Ihre geistliche Heimat? Stellt sich Ihnen diese Frage, beschäftigt Sie diese Frage, macht Sie vielleicht sogar unruhig dann und wann? Wenn ja, dann sind Sie heute Abend in der richtigen Veranstaltung gelandet. Wenn nicht, lade ich Sie auch gerne ein, trotzdem da zu bleiben. Ich beabsichtige auch nicht in diesem Fall, wenn das nicht so eine wichtige Frage ist für Sie, dass es zu einer Frage wird für Sie, zu einer drängenden Frage, aber es könnte auch eine ungewollte Nebenwirkung vielleicht sein. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie alle durch meine Gedanken angeregt werden und vielleicht an ein paar Stellen auch eine Weitung des Horizonts erleben. Das ist so mein Hauptziel. Wenn man sich umsieht und in die Weite blickt, stellen Sie sich eine Landschaft auch vor, dann dient das nicht zur Verunsicherung des eigenen Standortes, sondern eigentlich, man macht sich viel mehr seinen Standort bewusst, wenn man sich umschaut. Ja, wo stehen wir eigentlich? Seit ein paar Jahrzehnten erleben wir in der westlichen Welt starke Säkularisierungsschübe. Säkularisierung heißt Verweltlichung. Über Jahrhunderte hinweg christlich geprägte und auch mehr oder weniger christlich regierte Länder lösen sich von diesen tief in die Kultur eingegangenen Wurzeln. Wir sehen das deutlich an den kontinuierlich abnehmenden Mitgliederzahlen der großen Kirchen. Wir sehen es am Rückgang auch der Teilnahme am Gottesdienst und am kirchlichen Leben. Wir sehen es daran, wie das christliche Grundwissen genauso zurückgeht wie der praktizierte Alltagsglaube, der sich früher, ist schon ein paar Jahrzehnte her, sich damals sicher nicht flächendeckend, aber doch überwiegend selbstverständlich geäußert hat, dieser Alltagsglaube in Tisch- und Abendgebet, in religiöser Kindererziehung und im Leben mit dem Kirchenjahr. Auch im Lebensstil und bei den Werten hat sich viel verschoben und von einer biblisch bestimmten Ethik entfernt. Nach den vielfältigen Ursachen brauchen wir nicht zu fragen, es genügt einfach diese kurze Skizze. Diese Verweltlichung geschieht als große Bewegung und ergreift eben auch diejenigen, die getauft sind und einer christlichen Kirche angehören. Sie macht vor dem einzelnen Christen genauso wenig Halt wie vor der Kirche als Ganze und wie sie von Bischöfen und Synoden, von Theologen und von ihren Hauptamtlichen geleitet wird. Und so sehen wir auch bei den verantwortlichen Leitern der Kirche, bei ihrem Verständnis von Glauben und Kirche, eine deutliche Säkularisierung. Bewertet wird diese Entwicklung nun sehr unterschiedlich. Und eben diese unterschiedliche Bewertung stellt ja, uns alle irgendwie vor große Herausforderungen. Und das ist auch die Ursache eigentlich für diese Frage. Ist meine Kirche noch vielleicht meine geistliche Heimat? Ich möchte wenigstens kurz andeuten, dass die Frage auch aus ganz verschiedenen Richtungen und Motiven heraus gestellt werden kann. Nicht nur Katholiken sind der Meinung, dass ihre Kirche zu wenig und zu langsam mit der Zeit gehen würde und in einigen Anschauungen viel zu rückständig ist. Und das sei ein Hauptgrund dafür, dass viele Menschen ihre Kirche den Rücken kehren und eben keine Heimat mehr in ihr sehen können. B. Andere haben mit Christen, insbesondere mit hauptamtlichen Vertretern der Kirche, negative Erfahrungen gemacht, die sie zutiefst erschüttern. Nicht nur die Erfahrung sexuellen Missbrauchs, überhaupt jeder Machtmissbrauch durch Gemeindeleiter kann Gläubige für immer entfremden von ihrer Kirche, vielleicht sogar vom Glauben an Gott überhaupt. Drittes Beispiel. Eine große Herausforderung ist es, im heutigen Pluralismus der Weltanschauungen die christliche Weltsicht durchzuhalten. Nehmen wir zum Beispiel das kurze, aus der ersten Generation der Christen stammende Glaubensbekenntnis, wie es in 1. Timotheus 3,16 überliefert ist. Jesus Christus ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Dieses kurze Glaubensbekenntnis wirkt auf manche in der Kirche angesichts des heute herrschenden geistigen Klimas als veraltet, als unhaltbar. Irgendwie klingt es mythisch, erscheint exklusiv. Und dann stellen solche Kirchenmitglieder im Laufe ihrer Entwicklung fest, dass ihr Glaube nicht mehr mit dem Glaubensbekenntnis der Kirche oder mit diesem speziell übereinstimmt. Und sie finden sich als Entwachsene oder Entfremdete wieder. D. Umgekehrt fühlen sich wieder andere, die sich im apostolischen Glaubensbekenntnis zu Hause wissen und es von ganzem Herzen bejahen, in ihrer Kirche fremd, wenn zum Beispiel Menschen auf der Kanzel stehen, die gerade Sätze dieses Glaubensbekenntnisses hinterfragen, uminterpretieren oder geradewegs bestreiten. Ich gehe davon aus, dass zum heutigen Abend eher Vertreter der zuletzt beschriebenen Gruppe gekommen sind. Darf ich vielleicht mal kurz fragen, wer von Ihnen ist evangelisch? Wer gehört einer Freikirche an? Wer ist katholisch? Wer versteht sich als Atheist? Keiner. Wer gehört gar keiner Kirche an? Ich habe bewusst einfach so ein paar Motive genannt, einfach um zu zeigen, es gibt da ganz verschiedene Beweggründe auch und verschiedene Gedanken, verschiedene Sichtweisen eben auch auf dieses Thema, meine Kirche und meine geistliche Heimat. Ich möchte im Folgenden dieser Frage nachgehen, wie sich Menschen, die Christus als ihren Herrn und Erlöser kennen und ihn lieben und ihm mit ihrem Leben dienen wollen, wie sich solche Christen angesichts der kurz skizzierten Säkularisierungsschübe in einer evangelischen Landeskirche verhalten können. Und ich will meine Gedanken dazu so entfalten, dass ich zunächst mal überlege, was ist geistliche Heimat? Zweitens, über das Verständnis von Kirche nachdenken. Dann drittens, ein bisschen näher anschauen, was heißt Entfremdung? Was geschieht da? Wie sieht die aus? Dann nach möglichen Reaktionen frage und im letzten Abschnitt die Herausforderungen für uns zu beschreiben. Also erstens, was bedeutet geistliche Heimat? Heimat meint gemäß Definition des Duden das Land, den Landesteil oder den Ort, an dem man geboren und aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Wenn ich Sie fragen würde, was ist Ihre Heimat, dann würden vielleicht Antworten kommen wie Gunzenhausen oder München oder Oberpfalz, vielleicht auch eine Landschaft wie Schwarzwald oder das Allgäu, was weiß ich, oder vielleicht einfach auch Deutschland. Ich tue mich etwas schwer, zum Beispiel als Pfarrerskind bin ich an zwei Orten groß geworden und seitdem ich aus dem Elternhaus ausgezogen bin, war ich an 6 verschiedenen Orten wohnhaft. Heimat ist gewöhnlich der Ort, an dem man sich zu Hause fühlt. Es ist interessant, dass der Duden auch das Fühlen so nennt. Es hat eine emotionale Seite, was wir mit Heimat meinen. In den meisten Fällen ist es ein Wohlgefühl. Gelegentlich ist aber auch schmerzliche Erinnerung verbunden an eine verlorene Heimat vielleicht, eine zerstörte Heimat. Aber auch dann kann ein anderer Ort zur zweiten Heimat werden, wie wir sagen. Was ist dann geistliche Heimat? Es meint dann wohl die Heimat in Bezug auf den Glauben. Es kann auch die Herkunft bedeuten, dann die Kirchengemeinschaft oder die Gemeinschaft meinen, in der man aufgewachsen ist. Es kann aber auch die Gemeinde meinen, die man aktuell besucht. Es kann auch im Blick auf die Frömmigkeitsrichtung verstanden werden. Zum Beispiel, meine geistliche Heimat ist der Pietismus. Oder ich komme aus der charismatischen Bewegung. Oder einfach, ich bin in der Landeskirche zu Hause. Das könnten Antworten sein. Dabei ist es tatsächlich so, dass wir unsere erste geistliche Heimat so wenig ausgesucht haben wie unseren Geburtsort. Die Frömmigkeitsrichtung, die Kirche, die Konfessionsfamilie, in der wir sozialisiert wurden, wie wir sagen, sind zunächst zufällig. Auch wenn es uns freisteht, die Konfessionszugehörigkeit zu wechseln, ist es eine Lebensaufgabe, die eigene geistlich-geistliche Herkunft anzunehmen und zu bejahen und sozusagen unsere Person zu integrieren, genauso wie den Geburtsort und die Nationalität. Sie werden mein Leben für immer bestimmen. Was macht die geistliche Heimat aus? Ich nenne A. Vor allem meine ich die Art und Weise des Gottesdienstes, den wir erleben. Dazu gehören die Liturgie und der Verlauf des Gottesdienstes. Dazu gehören das Liedgut und die Musik. Dazu gehört auch, nicht zu vergessen, der Kirchenraum, in dem Gottesdienst gefeiert wird, mit seiner Einrichtung, seiner Größe, seinen Bildern, dem Altar, der Kanzel, auch dem Geruch und dem Klang der Glocken. B. Wenn weiter ist geistliche Heimat natürlich durch Menschen bestimmt, vor allem durch die prägenden Bezugspersonen, Eltern, Pfarrer, Religionslehrer, Diakonin, vielleicht eine Erzieherin, andere. Und C, die geistliche Heimat macht des Weiteren auch aus, wie einem die Bibel nahegebracht wurde. Angefangen von Kinderbibeln bis hin auch zur verwendeten Bibelübersetzung. Es sind Traditionen, es sind auch sogenannte Äußerlichkeiten, die wesentlich sind im Blick auf das, was wir mit geistlicher Heimat meinen. Es wird uns am meisten bewusst, wenn wir die Heimat verlassen und einmal sozusagen Urlaub machen, woanders. Das Kennenlernen anderer Frömmigkeitsrichtungen, anderer Liturgien, anderer Kirchenräume ist etwas Wichtiges und Wertvolles. Es weitet den Horizont und relativiert den geistig-geistlichen Ursprungsort, ohne ihn bedeutungslos zu machen. Im Gegenteil. Christen leben auf dieser Welt ihren Glauben an Christus in sehr unterschiedlicher Weise. Das ist eine legitime und von Gott gewollte Vielfalt. Und diese Vielfalt kennenzulernen, bietet die Chance, die Stärken, aber auch die Schwächen des eigenen Glaubensstils, der eigenen Frömmigkeitsrichtung und Konfession und auch die der anderen zu entdecken und ja auch auf diese Weise zu wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Bei aller Vielfalt gibt es aber auch eine Gemeinsamkeit und einen Grund, einen Wurzelboden dieser weiten Ökumene, dieser weiten Welt von Heimaten. Er umspannt alle Richtungen und Ausgestaltungen christlichen Glaubens und er ist von der Bibel her auch vorgegeben. Es ist das Wort Gottes selbst. Der Prophet Jeremia bekannte einmal, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ich bin ja nach deinem Namen genannt. Das ist für mich tiefster Ausdruck von Heimat. Letztlich ist Gott selbst unsere geistliche Heimat. Er ist das A und das O, er ist meine Herkunft und meine Zukunft. Er ist es, der mir das Leben gab und er, Jesus, ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Auch das Bild von Jesus, dem guten Hirten, hat viel, finde ich, mit geistlicher Heimat zu tun. Der Hirte ist Bergungsort, Versorger und Anführer. Christus haben wir jetzt nicht mehr leibhaftig unter uns, sondern nur im Heiligen Geist und im Wort, das von ihm spricht. Oder besser, dass er spricht. Das Wort Gottes der Heiligen Schrift ist für uns, solange wir auf der Erde leben, geistliche Heimat. Hier hören wir die Stimme des guten Hirten. Halten wir an dieser Stelle fest, abgesehen von den zufälligen geistlichen Heimatorten, die wir haben, ist das Wort Gottes unsere eigentliche geistliche Heimat, solange wir leben. So mag es sein, dass wir der Gemeinde oder der Kirche, der wir angehören, fremd werden, wenn wir nur das Wort Gottes als unsere geistliche Heimat behalten und erfahren, dann kann das andere möglicherweise erträglich sein. Gleichwohl ist es ein großer Schmerz, wenn die Kirche, der ich angehöre, das Wort Gottes, das für mich tiefste und letzte Heimat darstellt, verkürzt oder gar verfälscht oder vorsichtiger formuliert, anders auslegt und verkündigt, als ich es verstehe und liebe. Von diesem Schmerz, von dieser Spannung reden wir heute Abend. Dennoch, die Heimat des Wortes Gottes kann mir in dem Sinn niemand nehmen, dass ich dazu Zugang habe, selbst darin lese und Gottes Stimme höre und so im Glauben wachse und immer reicher werde. Dass dieses Hineinwachsen in das Wort Gottes immer unter Anfechtungen von außen und von innen geschieht, das gehört zum Wesen des Glaubens. Zweitens, was verstehen wir unter Kirche? Im vorigen Abschnitt habe ich versucht, unser Verständnis von geistlicher Heimat zu weit oder zu vertiefen, vielleicht besser gesagt, und eben nicht nur an einzelnen Orten oder Erfahrungen oder Menschen festzumachen. Im Blick auf das Verständnis von Kirche scheint mir das fast noch wichtiger zu sein. Mein Eindruck ist, dass wir hier viel zu kurzatmig und zu kurzsichtig sind. Das Verhalten eines Bischofs empört uns. Eine Predigt regt uns auf, weil sie die Gläubigen verwirrt, wo sie unserer Meinung nach vergewissern sollte. Eine Synodenentscheidung ist aus unserer Sicht glatt gegen Bibel und Bekenntnis. Wo soll das hinführen, fragen wir aus der Not der aktuellen Situation heraus. So werden doch Menschen irregeführt, meinen wir feststellen zu müssen. Da könne und wolle man nicht mehr dazugehören, da müsse man sich distanzieren. Bleibt gar nur die Distanzierung als Kirchenaustritt? Wir kommen noch zu den möglichen Reaktionen. Jetzt geht es ums Verständnis von Kirche. Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns nicht allein an der vorfindlichen Kirche orientieren. Wir haben viel zu sehr die empirische Gestalt von Kirche vor Augen und zu wenig das, was Kirche dem Wesen nach ist. Erstens, 2.1, die eine und allgemeine Kirche. Es gibt ja beträchtliche Unterschiede zwischen zum Beispiel römisch-katholischem, lutherischem und pfingstkirchlichem Kirchenverständnis, aber gemeinsam ist doch die Lehre von den vier Wesenseigenschaften der Kirche. Nämlich, wir bekennen die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Kann ich hier nicht ausführen, aber ich möchte deutlich machen, dass wir als Gläubige Teil dieser einen, die ganze Welt umspannenden und die Jahrhunderte überspannenden Kirche Jesu Christi sind. Wenn sie getauft worden sind, dann sind sie nicht nur in eine Ortsgemeinde hineingetauft, sondern in die weltweite Christenheit. Die Kirche ist der Leib Christi, wie es Paulus öfters darlegt. Und daran sind die in diesen Leib hineingetauften ein Glied. Eine organische Einheit und Verbundenheit in der Gemeinschaft der Glaubenden über Raum und Zeit hinweg. Mit dieser biblischen Tiefenperspektive ergibt sich für mich ein anderer Blick auf den Ausschnitt, den ich zurzeit in meiner verfassten Kirche erlebe. Nicht, dass egal wäre, ja, was geschieht, denn jede empirische Form von Kirche soll sich ja messen lassen an diesen vier Wesensbestimmungen, aber ich weiß um die vielfältigen Leiden, Bedrohungen und Krisen, die es schon früher auch gegeben hat und meiner Meinung nach gab es schon schlimmere Zeiten als heute. Dieses Wissen verpflichtet uns zum einen, dass wir uns persönlich mit einsetzen für die Einheit, Heiligkeit, Katholizität, das heißt Allgemeinheit und Apostolizität. Zum anderen leitet dieses Wissen und auch der geschichtliche Rückblick zur Geduld an. Wie es Paulus sagt, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Und Geduld bringt Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Römer 5. Von der Einheit der Kirche her gedacht, kann es nicht gut sein, wenn durch Abspaltung immer neue Kirchen oder Konfessionen entstehen. Zwar sind nach Paulus Lehrkonflikte unvermeidlich, aber eine Kirchenspaltung im Sinne der völligen Aufhebung der Kirchengemeinschaft sollten wir nicht schnell in Kauf nehmen, lässt sie doch immer die sichtbare Einheit der Kirche bröckeln. Im Rückblick auf die Geschichte kann man durchaus erkennen, dass auch menschliche Unzulänglichkeiten und die Grenzen von Sprache, von unserem Verstand und von Präzision bei der theologischen Lehre eine Rolle bei Kirchenspaltungen und bei gegenseitigen Lehrverurteilungen gespielt haben. Das ist aus heutiger Sicht bedauerlich, nicht auch zuletzt aufgrund der Außenwahrnehmung als ja fast unüberschaubar zersplitterter Christenheit. Wir lernen das geistlich hohe Gut der sichtbaren Einheit wieder neu schätzen und setzen zu Recht ungeheure Mühen in bi- und multilaterale Gespräche der christlichen Konfessionen zur theologischen Verständigung auf dem Weg zur gegenseitigen Anerkennung als Kirche Jesu Christi. 2.2, die Verborgenheit der Kirche. Auch das gehört übrigens zur gemeinsamen Lehre von der Kirche, dass in ihren geschichtlichen und empirischen Erscheinungsformen immer ein Mischgebilde darstellt. Für den äußeren Augenschein bleibt das wahre Wesen der Kirche, so schreibt es Gunther Wenz, zwar nicht einfach hin unsichtbar, doch in bestimmter Hinsicht verborgen. Diese Verborgenheit des wahren Wesens gilt ja nicht nur für die Kirche als Ganzes, sondern auch für uns, für den einzelnen Gläubigen. Martin Luther schrieb, es ist ein Christ auch wohl sich selbst verborgen, dass er seine Heiligkeit und Tugend nicht sieht, sondern bloße Untugend und Unheiligkeit sieht er an sich. Und du, grober Klügling, wolltest die Christenheit mit deiner blinden Vernunft und unsauberen Augen sehen? Summa, unsere Heiligkeit ist im Himmel, wo Christus ist, und nicht in der Welt vor den Augen wie ein Kram auf dem Markt. Zitat Ende. Im Hintergrund steht hier besonders das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, in dem ja Jesus überraschenderweise sagt, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Nach unseren Möglichkeiten lässt sich in dieser Weltzeit, in den vorfindlichen Gestalten der Christenheit, nicht scheiden zwischen Guten und Bösen. Mischgebilde ist die Kirche nicht nur, weil ihr neben den Gläubigen auch Ungläubige, Böse und Heuchler angehören, sondern auch deshalb, weil die Glaubenden selbst noch nicht zur Vollendung gelangt sind. Was für den einzelnen Christen gilt, dass er Sünder und Gerechter zugleich ist, das gilt auch für die Kirche als Ganze. Und was für die Kirche als Ganze gilt, das gilt auch für die Konfessionskirchen und auch für jede einzelne Gemeinde, Gemeinschaft. Auch für die vermeintlich Frömmsten. Dies zu bedenken bedeutet nicht, dass Irrlehre oder grobe ethische Verfehlungen in der Gemeinde einfach hingenommen werden sollten. Nein. Sowohl Jesus als auch die Apostel haben dazu angeleitet, gerade innerhalb der Kirche Schuld aufzudecken und zu bereinigen. In diesem Zusammenhang hat die Gemeindeleitung eine besondere Verantwortung. Der Ausschluss des in ehebrecherischem bzw. inzestuösem Verhältnis lebenden Gemeindegliedes in Korinth, 1. Korinther 5, ist ein Beispiel dafür, zeigt aber auch, dass so etwas eben inmitten der Gemeinde vorkommt. Die schwierigste Situation tritt freilich dann ein, wenn man zur Ansicht gelangt, dass die Kirchenleitung nicht nur alles Mögliche duldet, sondern durch ihre Äußerungen sogar aktiv zur Verwässerung und Beschädigung des Lehrbestandes beiträgt. 2.3. Wir sind Teil der Sünden- und Segensgeschichte. Es ist ein recht neuer und moderner Gedanke, man könne sich durch Austritt bzw. Übertritt von heute oder früher geschehenen Fehlentwicklungen, Irrlehren und geistlicher Verführungsgefahr distanzieren und entbinden. Wir gehören als Glaubende der einen und allgemeinen Kirche Jesu Christi an. Aus dieser können wir nicht austreten. Es sei denn, wir möchten uns vom Glauben überhaupt lossagen. Aber wenn wir Christen sein wollen, dann ist die 2000-jährige Geschichte der Kirche auch unsere Geschichte, ob wir wollen oder nicht. Das ist schon in der Außenwahrnehmung so. Ein Muslim zum Beispiel mag Ihnen vorwerfen, dass Sie durch die Liberalisierung, die von den westlichen und eben die längste Zeit christlich geprägten Ländern ausgeht, dass Sie zur Verrohung der Sitten und der Moral beitragen. Da hilft es nicht viel, wenn Sie sagen, aber ich bin freikirchlich. Oder ein Atheist mag Ihnen vorhalten, nein danke, vom Glauben will ich nichts wissen, es wurde so viel Gewalt und Krieg im Namen eines Gottes geführt. Ja. So wenig wie wir als Deutsche aus unserer Geschichte austreten können, so sehr wir uns auch für die Gräuel des Nationalsozialismus schämen mögen, so wenig können wir aus der Geschichte der Kirche mit allen ihren Schattenseiten austreten, es sei denn, wie erwähnt, wir sagen uns ganz von Gott los. Aber vielleicht hilft es auch zu bedenken, dass wir nicht nur eine 2000-jährige Kirchengeschichte mit vielen Sünden und Abwegen, mit Irrtümern und Fehlentscheidungen gestellt sind, sondern gleichzeitig in eine große Segensgeschichte mit mindestens genauso viel gelebter Freundlichkeit und Demut, mit diakonischen und seelsorgerlichen Segensspuren und mit vielen überzeugenden Vorbildern des Glaubens und der Liebe. Hüten wir uns davor, uns von den negativen, hässlichen und zerstörerischen Dingen in Bann ziehen zu lassen. Sollte es nicht nur lohnen, sondern auch vielmehr Verpflichtung sein, in Anknüpfung und Gedenken an diese Segensgeschichte einzutreten für das gute Bekenntnis und zu kämpfen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben? Drittens, worunter leiden wir? Als Arbeitskreis bekennender Christen in Bayern, dessen Vorsitzender ich nun seit gut 8 Jahren bin, bringen wir unser Leiden an, nach unserem Verständnis der Bibel, Fehlentwicklungen in unserer evangelischen Kirche zum Ausdruck. Zwar haben wir als ABC den Ruf, ständig zu kritisieren und nur zu sagen, wogegen wir sind, aber diese Wahrnehmung täuscht natürlich. Alle, die im ABC mitarbeiten oder ihm verbunden sind, sind hochgradig engagierte Mitglieder, Mitarbeiter und Verantwortliche in der Kirche und arbeiten für die Ausbreitung des Evangeliums. Uns ist folgender Zusammenhang wichtig. Weil wir unsere evangelische Kirche lieben, darum leiden wir an einigen Stellen an ihr. Gleichgültigkeit würde nicht protestieren. Dabei hat alles seinen Ort. Die Klage über schlechte Zeiten hat ihren Ort in erster Linie im Gespräch mit Gott. Dorthin gehört aber auch die Fürbitte für die Einheit und Erneuerung der Kirche. Die Gemeinschaft sollte zur gegenseitigen Stärkung und Tröstung dienen, mehr denn als Klagemauer. Auch zum Verarbeiten und Analysieren von betrüblichen Vorgängen hilft die Beratung im Kreis der Glaubensgeschwister, auch wenn man hier nicht immer zu einmütigen Urteilen gelangt. Das kritische Gespräch mit Andersdenkenden hat seinen eigenen Ort und darf nicht ersetzt werden durch polemische Äußerungen in deren Abwesenheit. Es soll in Klarheit und Sachlichkeit geschehen. Wenn wir hier über die Not nachdenken, die wir mit unserer Kirche haben oder mit bestimmten Vertretern haben, dann sollten wir nicht vergessen, dass es in anderen Regionen der Erde noch ganz andere Dimensionen von Leiden der Christen gibt. Dennoch ist die Gefährdung des Seelenheils durch ihre Lehre sehr ernst zu nehmen, meine ich. Und genauso wichtig ist, dass wir einen geistlichen Umgang in die Folgen der beschriebenen Säkularisierung einüben. 3.1, die inhaltliche Ebene des Leidens. Es tut uns weh, wenn Pfarrer oder Theologen der Heiligen Schrift widersprechen und Aussagen des Glaubensbekenntnisses hinterfragen oder offen anzweifeln. Es tut uns weh, weil wir zu Recht die Grundlage der Kirche in Gefahr sehen. Es tut uns weh, weil wir wahrnehmen, wie es andere Christen verwirrt. Es tut uns weh, weil auch wir uns manchmal hinterfragt und in unserem Wahrheitsverständnis angegriffen fühlen. Immer wieder haben wir den Eindruck, dass bei anderen, die mit uns in der Kirche leben, ganze, Glaubensdimensionen nicht vorhanden sind. Dass Christus der ewige Sohn Gottes sei. Dass jeder Mensch Sünder und erlösungsbedürftig sei. Dass ohne die Selbsthingabe Jesu Christi in den Tod keine Erlösung geschieht. Dass der Heilige Geist als göttliche Person Gewissheit schenkt und uns in alle Wahrheit führt. Dass Christus wahrhaftig auferstanden ist und in Herrlichkeit wiederkommen wird. Dass die Bibel Gottes Wort sei. Diese Dinge scheinen für andere Christen eine in fremde Sprache gekleidete, historische, überholte Glaubensgestalt zu sein. Diese tiefen Gräben im Verständnis des Glaubens machen uns manchmal ratlos, manchmal wütend. 3.2, die emotionale Ebene des Leidens. Die verschiedenen inhaltlichen Differenzen in Glaubensfragen, mit denen wir konfrontiert sind, haben auch eine emotionale, eine gefühlsmäßige Seite. Konflikte kosten immer Kraft. Und eine massive Infragestellung des eigenen Glaubens kann auch über die Kräfte gehen. Manche fühlen sich in ihrer Gemeinde weithin unverstanden. Dann bleibt ein gewisser Rückzug oft nicht aus. Eine emotionale Seite des Leidens ist auch die Vereinsamung. Es tut weh, wenn man in der eigenen Kirche den Eindruck hat, es fehle das Vertrauen und man könne nicht offen und in gegenseitigem Respekt über den persönlichen Glauben reden. Wem kann ich vertrauen? Mit wem kann ich beten? Diese Fragen können einen umtreiben. 3.3, der Sinn der Anfechtung und des Leidens. Mit all diesen Erfahrungen stehen wir aber nicht alleine. Vor uns und neben uns gab und gibt es Glaubende, denen es ähnlich ging und geht. Die Apostelgeschichte beschreibt den Weg der Ausbreitung des Evangeliums als einen Weg voller Widerstände und Leiden. Von Paulus und Barnabas heißt es, dass sie die kleine Gemeinde in Antiochia stärkten und mit folgenden Worten trösteten: Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14,22. Echter Glaube ist immer auch Zielscheibe. Darum müssen wir mit Anfechtungen rechnen und umgehen lernen. Weglaufen ist nicht der Weg, den uns die Bibel weist. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, sagt Jakobus und sieht in ihr den Weg zur Bewährung und Reifung des Glaubens. Dies geschieht, wenn wir umso fester uns an das Wort Gottes, an die Bibel halten. Und darum sprach Martin Luther davon, dass die Anfechtung lehrt, auf das Wort zu achten, zu merken. Viertens, welche Möglichkeiten oder Alternativen haben wir? Ja, weglaufen oder standhalten, das ist so eine Alternative, die sich vielleicht im innersten Kreis unseres Ichs stellt. Wie viel halte ich aus und wann weiß ich selber nicht mehr, was ich glauben soll? Ja, sind weitere Fragen. Eine wichtige Frage scheint mir zu sein, wie viel Freiraum besteht, den Glauben, so wie Sie ihn verstehen, auch zu leben und nicht nur für sich zu leben, sondern auch in Gemeinschaft mit anderen zu leben. Ganz allein zu stehen, hält niemand von uns durch. Wo sind die Geschwister? Wie weit sind sie weg? Wie oft können wir uns treffen? Wie viel geistliche Heimat gibt mir diese Gemeinschaft? Auch wer sich in die Gemeinde einbringt durch Mitarbeit, braucht ein gewisses Maß an Freiraum, um den Glauben so weiterzugeben, wie er es für richtig hält. Wem dauernd Steine in den Weg gelegt werden, der überlegt sich bald andere Möglichkeiten des Engagements. Freilich wird hier subjektiv sehr unterschiedlich empfunden, wie groß diese Steine sind. Manche ertragen es kaum, wenn sie das Gefühl haben, beobachtet zu werden in der Mitarbeit. Andere zucken mit den Achseln, wenn ihnen der Gemeindepfarrer widerspricht und ertragen das gut. In unserer Leidensbereitschaft sind wir sehr unterschiedlich. Und auch darin, wie gravierend die Lehrabweichungen sein dürfen, die wir meinen, noch ertragen oder nicht mehr ertragen zu können. Hier spielen natürlich Mündigkeit, Sprachfähigkeit und Bekenntnisfestigkeit eine Rolle. Angesichts des Lehrpluralismus in der evangelischen Kirche, nicht nur in Deutschland, wird seit Jahrzehnten immer wieder auch die Frage nach neuen Formen von Kirche gestellt. Etwa wie es in der Zeit des Nationalsozialismus in der Bewegung der bekennenden Kirche der Fall war. Eine solch klar profilierte deutschlandweite Bewegung ist aber nicht richtig in Sicht. Zu uneinheitlich ist das Feld der theologisch-konservativen. Das Kirchensteuersystem und ja auch die Besoldung der Pfarrer, Diakoninnen und so weiter haben eine strukturkonservative Wirkung. Gleichzeitig wandern seit Jahrzehnten viele Glaubende aus der Mitte der Kirche in Freikirchen ab. Freilich stellt sich der Kirchenaus- oder Übertritt für nicht wenige hoch engagierte als reizvolle Möglichkeit dar, wenn man ganz pragmatisch denkt und überlegt, wie die beschränkte Kraft, die man neben Beruf und Familie überhaupt noch hat, möglichst nicht in aufreibende Konflikte fließt, sondern in eine fruchtbare Gemeindearbeit, wo man das Gefühl hat, dass man im Wesentlichen an einem Strang zieht. Dass es aber auch in Freikirchen nicht unerheblich Konflikte gibt, die vielleicht weniger theologischer als kommunikativer oder anderer Natur sind, das kann freilich nicht verborgen bleiben. Bei allen quälenden Fragen, die sich stellen mögen, erinnere ich an das, was ich vorhin gesagt habe. Wir brauchen den großen, weiten Blick für die eine Kirche Jesu Christi, der wir zugehören und aus deren Geschichte wir letztlich nicht heraustreten können. Ich persönlich kann es eigentlich nur mit einer gewissen Portion Humor nehmen, dass ich bin im Alter von 2 Monaten in die evangelisch-lutherische Kirche hineingetauft worden und dann darin aufgewachsen, dass ich zufälligerweise diese lutherische Kirche doch sehr schätze und dankbar bin für sie. Ich schätze diese Geschichte ungemein mit, habe ich vorhin gesagt, der ergreifenden Lebens- und Glaubensgeschichte von Martin Luther an ihrem Anfang, mit hervorragenden theologischen Denkern und Lehrern in den ersten Jahrzehnten, aber auch bis heute, mit einzigartigen Blüten wie den Liedern Paul Gerhards und der Musik eines Johann Sebastian Bach und mit starken missionarischen und diakonischen Aufbrüchen im 18. und 19. Jahrhundert, und mit vielen glaubwürdigen Persönlichkeiten und eindrücklichen Predigern in unserer Zeit. Ich spüre wirklich tiefe Verbundenheit und Dankbarkeit an dieser Stelle. Oder anders gesagt, geistliche Heimat. Mit gewissem Humor deshalb, weil viele römisch-katholische Christen dies wohl entsprechend von ihrer Kirche so sagen würden, orthodoxe Christen von ihrer, freikirchliche von ihrer und so weiter. Diese ironisch gemeinte Zufälligkeit zeigt uns doch sehr deutlich, wie begrenzt unser Horizont ist und wie relativ unser Standpunkt. Fünftens, welchen Herausforderungen gilt es zu begegnen? Wenn wir die große geistesgeschichtliche Entwicklung anschauen, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die christliche Prägung unseres Landes mehr und mehr abnimmt. Ähnliches geht in anderen europäischen Staaten vor sich. Was mit Renaissance und Humanismus begann, durch die Ablösung der Wissenschaften von der christlichen Weltsicht vorangetrieben wurde, das lassen seit 2 bis 3 Generationen der Wohlstand und freiheitliche Gesellschaftsformen wünschenswert deutlich zutage treten. Christliche Lehre und Ethik haben ihre Prägekraft verloren. So schmerzlich das sein mag, müssen wir das als Kirche zur Kenntnis nehmen und als ein Sinnanbieter unter vielen auf dem Markt der Weltanschauungen einen neuen Umgang mit den anderen Religionen und Weltanschauungen und auch mit dem liberalen Staat einüben. Wir müssen ganz neu lernen, in einer Welt voller religiös-ideologischer Gegensätze mit teilweise neuen totalitären Ansätzen Christus zu bezeugen. Im Zuge dieser Säkularisierungsprozesse ist es fast unvermeidbar, dass die Kirchen, die lange Zeit eine geachtete und dominierende Position innehatten, zum Teil selbst in diesen Strudel hineingezogen werden. Die Auflösung der Jahrhunderte währenden Symbiose von Staat und Kirche hinterlässt Wunden auf beiden Seiten, bei Staat und bei der Kirche. Das ist der Grund, weshalb wir eben auch innerhalb der Kirche so viel an Verwirrung und Irrlehre begegnen. Wer diese Zusammenhänge erkennt und im Glauben gefestigt ist, der erweist einen unschätzbaren Dienst, wenn er Kirche und Staat in diesem Trennungsprozess nicht alleine lässt, sondern in gewisser Barmherzigkeit mit den klaffenden Wunden und zunehmenden Ohnmachtsanfällen die Wahrheit bezeugt. Auf diese Weise treten wir in den Riss, der sich da und dort auftut. Und wir dürfen damit rechnen, dass dies Einzelnen eine wegweisende, entscheidende, rettende Hilfe sein wird. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sich die Risse an sich reparieren lassen. Es werden menschlich wie geistlich reife Christen gebraucht heute, die bereit sind, mit klarem christlichem Bekenntnis und in großer Klugheit, aber ohne Falsch, Verantwortung zu übernehmen, sei es in kirchenleitenden, auch kirchenleitenden Gremien, sei es als Mandatsträger im demokratischen Staat. Wenn Sie mir noch 3 Minuten geben, noch ein Fazit. Von einem theologisch reflektierten Verständnis von Kirche herkommend, erkennen wir unseren Ort in der einen und allgemeinen Kirche Jesu Christi. Wir stehen dankbar in einer langen Segensgeschichte und sind uns bewusst, dass wir uns letztlich nicht der darin verwobenen Sündengeschichte entheben können. Meine Kirche und meine geistliche Heimat werden nie zu 100% zusammenfallen und übereinstimmen. Das wäre noch nicht einmal dann der Fall, wenn mein Hauskreis meine Kirche wäre. Auch wenn eine möglichst große Übereinstimmung von geistlicher Heimat und Kirche wünschenswert ist, verlangt uns das ein gewisses Maß an Geduld, Toleranz und Kompromissbereitschaft ab. Die Kraft und das Maß des Glaubens zur Aufbringung dieser Geduld und Weite sind bei uns allen unterschiedlich. Hier ist weder ein objektiver Vergleich möglich und sinnvoll, noch die strikte Forderung, jemand müsse mehr davon aufbringen. Wichtig ist auf der einen Seite, dass jeder Christ eine geistliche Heimat hat und pflegt, und zwar nicht nur diejenige im Wort Gottes, sondern auch in einer Gemeinschaft, einer konkreten Gemeinschaft mit glaubensmäßig Gleichgesinnten. Das braucht jeder und ist jedem zuzugestehen. Auf der anderen Seite ist aber auch die ökumenische Weite wichtig und die Bereitschaft, die eigenen Glaubensstandpunkte gegenüber anderen darzulegen, dazuzulernen und gegebenenfalls zu verteidigen. Nicht jedem sind dieselben geistlichen Gaben gegeben. Nicht allen liegt die geistige Auseinandersetzung um die rechte Lehre und die Unterscheidung der Geister. Andererseits ist jedem Christen die geistliche Waffenrüstung gegeben, weshalb uns nicht Abschottung aus Angst vor Verführung durch falsche Lehre am nächsten liegen sollte. Jesus fordert uns auf zur Wachsamkeit, aber nicht dazu, Angst zu haben vor verführerischen Kräften. Nochmals, lieben und leiden gehören zusammen. Kann man vielleicht auch einen Tag vor dem Valentinstag sagen. Und das gilt auch im Blick auf die Kirche. Jede Verbundenheit wird auf die Probe gestellt. Engagement und Enttäuschung sind nah beieinander. Gerade die Gewissheit, dass wir Gottes geliebte Kinder und unterwegs sind zu seinem herrlichen Tag, sollte uns bereit und stark machen, ein großes Maß an Liebes- und Leidensfähigkeit für die Kirche Jesu Christi und überhaupt für die Menschen, die Gottes Ebenbilder sind, aufzubringen. Soweit meine Gedanken. Sie haben erstaunlich ruhig zugehört. Danke sehr für die Aufmerksamkeit.